Es ist Dwitzwoch, ein Dwitzwoch mal eben aus der kalten bzw. aus dem warmen. Ich muss mich mal wieder von unterwegs zuschalten und darf euch mit Blick auf den Atlantik zur 125. Folge begrüßen. Auf der anderen Seite dieser Leitung herrschen aber ebenfalls abenteuerliche Aufnahmebedingungen, weshalb diese Folge hier wohl komplett aus der Zeit fallen wird. Während im Internet anderswo heute am heutigen Montag die neue Area des modernen Fußballs begonnen hat, sitzen wir hier nahezu ohne technisches Equipment, um das Ergebnis von Senf vs. Hiller Gewürzketchup zu besprechen. Und damit auch schon mal sorry an alle, die gehofft haben, hier zu erfahren, welche Spiele der Baller League sich besonders lohnen. Damit nun also letzte Gelegenheit zu einer geordneten Entfluchtung aus dieser Folge, bevor die Cannstatter-Kurve wieder die Fahnen aufhängt. Wer den Absprung also nicht geschafft hat, der wird von uns mitgenommen. Und damit grüße ich rund 3000 Kilometer Richtung Nordosten und rund 20 Grad nach unten. Namens Schlü.
Tim, ich begrüße dich. Es ist alles kaputt.
Es ist alles kaputt. Es ist alles kaputt heute. Ja, ich bin ganz froh, weil mich betrifft's quasi so gut wie gar nicht. Ich hatte ja eh vor, heute von unterwegs aufzunehmen und tue das ja auch. Sitz hier in meiner kleinen Ferienunterkunft am Meer, auch wenn ich das Meer nicht mehr sehe, denn es ist dunkel und es ist spät und die Sonne ist schon lange weg. Aber dunkel ist es auch in unserer Technikkammer.
Ja, es ist stockduster hier, denn unser Interface funktioniert nicht mehr. Und also das ist so unser Mischpult, unser Aufnahmegerät und es geht einfach nicht mehr an. Und jetzt, ja, ich habe hier noch so Ersatzkram, das ist aber alles nicht so richtig das Wahre. Also da bin ich nicht ganz zufrieden mit. Ich bin sehr gespannt, das wird eine interessante Aufnahme, weil wir haben, glaube ich, ein bisschen Delay drin. Das heißt, ich höre Tim dann ab und an mal ein paar Sekunden erst später, was nervig werden könnte. Du bist einfach irgendwo... Wo bist du eigentlich?
Ich bin auf der wunderschönen Blumeninsel Madeira, die im Januar jetzt auch nicht die Mega-Blumeninsel ist, aber wie gesagt, das sind, also ich bin am wann war das denn? Letzte Woche in Frankfurt losgeflogen bei, ja, minus Graden auf jeden Fall, Flugzeugenteisung, Schnee auf dem Rollfeld und sowas und dann kommst du hier an und hast 20 Grad wärmer und das ist schon geil. Also auf Madeira bin ich.
Ah, das ist doch die Cristiano Ronaldo Insel, oder?
In jedem Fall heißt der Flughafen hier schon mal Cristiano Ronaldo Airport. Das ist schon mal bombastisch. Also der Mann, der selbst nie einen Flieger geflogen hat oder irgendwas mit Flughäfen zu tun hat, der hat es auf jeden Fall schon mal geschafft, dass ein Flughafen nach ihm benannt wird. Das ist schon echt eine reife Leistung. Ja, ansonsten sind schon einige Sachen, die nach ihm benannt sind und ansonsten, ich finde, der Einfluss ist dann doch einigermaßen gering. Also er hat bei Nacional Funchal gespielt und seine Karriere begonnen, beziehungsweise Karriere begonnen, glaube ich, sogar bei Andorinha ist noch so ein kleinerer Verein. Ich war aber jetzt nur beim Heimspiel von Maritimo und dementsprechend habe ich jetzt von dem Cristiano Ronaldo-Hype nicht so viel hier mitbekommen.
Ja, ich finde, wenn Flughafen nach Personen benannt werden, die müssen dann noch so alt klingen, weißt du? Das muss ein alter Name sein. So, der Flughafen heißt einfach Cristiano. Das ist irgendwie, ja, keine Ahnung. Ich hätte einfach eine Straße nach ihm benannt. So die CR7, die einmal durch die Insel führt.
Da musst du ja schon Gedanken machen, was das CR dann in dem Fall heißt. Also die 7, klar, die 7 kannst du nach Nummern aufteilen. Aber die CR...
Ja, das heißt dann irgendwie Central Route.
Central Route. Central 7. Route. Central Route
so
7,
auf,
ja, das stimmt natürlich.
Dann hast du da ganz viele Etappenziele und dann hat Cristiano Ronaldo da irgendwas gemacht, können sich einfach ausdenken, so hier hat er mal auf einen Esel geritten oder so und dann kann man da irgendein Foto machen und da gibt es überall auch einen Souvenirshop, du kannst irgendwas sammeln und musst immer was kaufen, ganz einfach, Central Route 7, fertig, ab.
Ja, das klingt absolut geläufig. Naja, das hat nicht so ganz geklappt, er muss mit einem Airport vorlieb nehmen.
Tim, wenn sich so das Podcast-Setting verändert und jemand ist irgendwie woanders, du musst ein bisschen was erzählen, erzähl mal, was machst du da, hast du einen Mietwagen, fährst du da durch die Gegend?
Es ist geisteskrank gefährlich. Wir haben hier so ein Peugeot 108 oder sowas bekommen. Also das Ding, was von Peugeot halt wie so ein Fiat 500 ist, so eine kleine Knutschkugel und müssen damit hier durch die Gassen auf und abwärts tingeln. Also ich habe die sowohl Bremse als auch Kupplung schon so zum Brennen gebracht. Hier ist es, also hier liegt in den Straßen liegt ein Duft von verbrannter Bremsscheibe und ja, aus was ist denn so eine Kupplung eigentlich? Also das, was auch immer das ist, es riecht hier verbrannt in den Straßen.
Gab es nicht da erst kürzlich so einen Busunfall mit irgendwelchen deutschen Touristen, so ein deutscher Veranstalterbus, der da verunglückt ist oder so? War das nicht Madeira?
Ist das wirklich so?
Ja, ich habe irgendwie so ein Bild vor dem Kopf, wie da so ein Abhang runtergeflogen ist oder so. Ich meine, das wäre Madeira gewesen.
Ah, top. Top, top. Weil hier sind viel zu viele Deutsche. Das ist eine Katastrophe. Also du kannst dich auf der Straße nicht nur im normalen Ton unterhalten. Eigentlich machen wir die Erlebnisberichte nachher, aber jetzt erzähle ich ja gerade schon so viel. Ich fange ja fast schon mit dem Erlebnisbericht hier heute an. Ich habe in einem Kiosk gestanden und ich hatte irgendwie, habe ein bisschen Krimskrams gekauft.
Und dann hast du im Hintergrund im Kiosk gehört, Victor, Käsebrötchen?
Fast. Es ist tatsächlich Deutsch gesprochen worden. Also hinter mir hat ein, mein Racial Profile, ich würde sagen, ein Portugiese, also definitiv niemand, der Muttersprache Deutsch hatte, hat mich dann angesprochen, nachdem ich offensichtlich zu viel Geld hatte zum Bezahlen. Also wer 10,20 Euro mit einem 20 bezahlt, der hat ja scheinbar gerade kein Kleingeld. Und der hat dann direkt mitbekommen, als der Kassierer gefragt hat, ob ich nicht ein bisschen Kleingeld habe, der wollte mir 20 Cent einfach schenken. Der hat gesagt, ja, ich habe 20, hier 20, ich habe 20, ich habe 20. Ich dachte, hä? Also wenn ich jetzt so einen Engpass hätte, weißt du, dass ich nur einen Zehner hätte und ich bräuchte noch 20 Cent, damit man seine Rechnung bezahlen kann, dann kann ich ja verstehen, dass man da ein bisschen sozial ist an der Kasse und eben noch dem Nachbarn 20 Cent schenkt, damit das vorangeht. Aber ich hatte ja offensichtlich einfach zu viel. Es ging ja nur darum, dass ich quasi passendes Rückgeld bekomme. Und trotzdem wollte er aber zum einen erstmal seine Deutschkenntnisse an den Mann bringen und hat bewiesen, dass er Deutsch konnte, obwohl er es offensichtlich eigentlich zumindest nicht von Geburt an konnte und zum anderen mir da helfen wollte. Also sehr nett und sehr, sehr deutschlastig hier diese Insel.
Ja, das klingt doch fantastisch. Ich freue mich auch, dass die Verbindung steht. Also bisher klappt das Telefonat hier einwandfrei. Ich hoffe, das geht so weiter. Eine Verbindung für mich zur Baller League, die besteht noch nicht, weil wir haben heute mehrere Meldungen bekommen, mehrere Nachrichten bekommen, ob wir nicht unsere Meinung zur Baller League kundtun könnten. Und keine Ahnung, ich wusste wirklich nicht, was das ist. Ich dachte erst, das wäre irgendwie ein Fanclub-Turnier in Köln oder so. Jim, die Baller League, was sagst du dazu?
Die Baller League. Ja, ich glaube, das ist ein bisschen lost in translation. Aber ich finde Baller League gut. Also viel besser als Baller League. Ich glaube, die Geschäftsführer dieses Unternehmens Baller League sind Mats Hummels und Lukas Podolski, was für mich ja schon mal eine bombastische Kombi ist. Also ich würde mal gerne wissen, wer von den beiden die Idee zuerst hatte. Aber das klingt doch nach einer geilen Kombo für so ein Unternehmen.
Ach, aber so eine Kombi kann auch gar nicht verkehrt sein. Ne? Du brauchst einen Denker und einen Macher. Keine Ahnung, wer da jetzt genau welche Rolle einnimmt. Ich fand es irgendwie krass, so die machen da jetzt irgendwie ein Hallenturnier, auch über mehrere Wochen oder Monate. Und ich habe davon wirklich nichts mitbekommen. Ich habe das mal irgendwo am Rand gehört vielleicht, aber dass es jetzt heute stattfindet und dass es offensichtlich auch eine Zielgruppe hat, also es waren vermehrt Jüngere, die uns geschrieben haben, was haltet ihr davon? Das ist irgendwie ein Phänomen, ey.
Also ich habe es mir ja tatsächlich auch heute mir so ein bisschen reingetan, weil das hat sogar Tagesschau gepostet. Also meine Nachrichtenquelle Nummer 1 ist ja die Instagram-Seite der Tagesschau. Und wenn selbst da auf einmal so ein Bild von Monte mich anlächelt und ich so, hä? Was hat der jetzt hier Weltmännisches getan, dass der in der Tagesschau erwähnt wird? Die haben tatsächlich bei der Tagesschau die Baller League erklärt. Und dementsprechend habe ich es verstanden, dass quasi da Teams gegründet worden sind, jeweils von zwei A- bis Z-Promis und die dann quasi Teammanager sind und die konnten sich ihren Kader aus, ich glaube, so 9 Leuten oder so zusammenstellen. Nach dem Verfahren, es wurde quasi gewählt. Also es gab, glaube ich, so einen großen Spielerpool, dann konnten sich die Leute oder die Teammanager ihre Mannschaften zusammenstellen. Bei den Spielern habe ich schon den einen oder anderen da entdeckt, den ich auch mal, sagen wir mal, den ich mal kannte. Also Sascha Bigalke oder Konstantin Rausch oder solche Leute, also die vor x-tausend Jahren mal bei irgendeinem Profiverein auch einen Vertrag hatten. Also, das war so.
In Gottes Namen ist Konstantin Rausch.
Boah, Hannover 96 und Spartak Moskau, hätte ich jetzt so aus dem Kopf gesagt. Aber
ja, klar. Ja. Spartak Moskau und Hannover 96.
Ist auch. Also bei Hannover bin ich mir sicher und ich weiß, dass der irgendwo in Russland war, aber könnte auch ein anderer Moskauer Verein gewesen sein. Keine Ahnung, ist auch scheißegal. Auf jeden Fall Leute, die so ein bisschen den Zenit drüber haben. Also sagen wir mal so, Leute, gegen die Hummels und Podolski in ihrer Jugend gespielt haben. Das könnte so ungefähr so ganz grob passen. Ja, und keine Ahnung. Also ich hatte eben schon durch den Spielplan gesehen und gesagt, geil, Eintracht Spandau gegen Beton Berlin, das ist ja ein Derby quasi, wenn Berlin gegen Spandau spielt. Aber ich glaube, da ist jetzt nicht so viel Derby drin.
Ja, ich sehe jetzt da auch irgendwie nicht den Reiz. Aber wenn die Leute da Spaß dran haben oder wenn die jungen Leute da Bock drauf haben,
Ja, ich muss sagen, ist auch schon viel zu lang geworden. Ich habe extra noch gesagt, wir reden hier nicht über die Baller League heute. Jetzt haben wir es doch gemacht. Also das ohne Ahnung zu haben und ohne, dass das für irgendwen hier eine Relevanz hat. Lass uns lieber über Senf gegen Ketchup reden.
Ja, ich würde auch sagen, lass das Thema abhaken. Es fand ja irgendwie in den Medien statt, es war in der Tagesschau, wie du schon sagtest. Da müssen wir das auch einmal hier anreißen, aber keine Ahnung. Es sei denn, man lädt uns ein. Also wenn ich da eingeladen wäre mit dem Team, dann komme ich aber sowas von ran. Das kannst du aber wissen, ey.
Ja, wen würde man denn dann wählen? Sascha Bigalke oder Konstantin Rausch?
Nee, wenn, dann würde ich mir so ein Dwitzwoch-Mix-Team zusammenstellen mit allen möglichen Leuten, die hier immer mal wieder Erwähnung finde, in irgendeiner Art vorgekommen sind. Hier den Herr Semitsch würde ich mitnehmen, Armin Maivis, den Hitler aus den USA, hier, wie heißt der nochmal? Der vom Bobhaus, der Besitzer vom Bobhaus in Winterberg.
Boah, was eine Doppelspitze, ey. Semitsch, Diemel, Doppelspitze, ey. Ja, das ist hervorragend. Also, sag mal so, bei Harley Diemels Kommentaren auf Google ist er auf jeden Fall ein guter Konterspieler.
Und Dustin Wurst würde ich auch noch in Kader packen, glaube ich.
Ey, da kam ja auch einiges letzte Woche, ne? Das war ja auch so ein Thema, was wir im Vorfeld überhaupt nicht auf der Agenda hatten. Das kam ja irgendwie so spontan. Und da habe ich nach der Sendung auch, oder nach der Aufnahme einmal geguckt, ja, was macht der denn überhaupt? Und dann war die erste Seite direkt bvb.de, wo ich dachte, hä? Wie Dustin Wurst auf bvb.de? Ist da eine Statistik über die Gegner oder was? Und Dustin Wurst ist aktuell Co-Trainer bei Borussia Darm. Also, das hatte ich auch nicht so ganz auf dem Schirm.
Ja, viel Erfolg auf jeden Fall an der Stelle beim BVB. Erfolg hat Tim zurzeit in den Umfrageergebnissen. Tim ist die AfD vom Dwitzwoch und er hat schon wieder abgeräumt.
Geil. Habt eine Serie.
Denn es ging um die Frage, ihr wisst es alle noch, Senf oder Hehler Gewürzketchup. Und es war so ein bisschen wie bei Funaki und Peter Wright. Funaki hat verloren, Peter Wright hat gewonnen, aber emotional ging es auch eher um diesen Hehler Gewürzketchup. Der hat was ausgelöst bei den Leuten.
Ja, wobei, ich finde, das finde ich nicht. Ich finde, in der letzten Woche, als du mit Kobayashi da knapp unterlegen warst, da muss ich zugeben, da hat Peter Wright nur wegen seinem Kultfaktor gewonnen. Aber jetzt in dieser Woche war es anders, denn Hehler Gewürzketchup hat auch wegen seinem Kultstatus verloren. denn es gab ja auch einfach nur Anti-Gegner, die sind wahrscheinlich gar nicht so die Senf-Fans, aber die haben ja einfach nur so einen Hass gegen diesen Gewürzketchup gehabt, dass sie einfach für alles andere gestimmt haben. Also dementsprechend, also letzte Woche habe ich ja zugestanden, dass so rein emotional und so die Leute, die quasi diesen Kultfaktor mit in die Wertung einfließen lassen, dass die deine Stimmen gewonnen haben und deshalb habe ich gesagt, ja, eigentlich kultiger ist auch auf jeden Fall der Skispringer. In dieser Woche würde ich aber schon sagen, nee, das liegt einfach daran, dass Hehler Gewürzketchup die Mengen spaltet und dann doch mehr Gegner hat als Fans.
Ja, mich hat nur erstaunt, was Hehler Gewürzketchup für ein Riesending ist. Also Leute haben uns ja auch so Merch geschickt, was die aber auch anhatten oder benutzt haben. Diese Hehler Gewürzketchup Trinkflaschen, dann irgendwelche Socken und so. Oder wir haben ja auch ganz verrücktes Bild- und Videomaterial bekommen. Großartig.
Ja, aber Leute haben für 5 Euro da eine ganze Pulle Ketchup gesoffen. Also, was stimmt denn mit euch nicht? Das ist, also, nee. Also, wie gesagt, ich glaube, Kobayashi hat verloren wegen dem starken Peter Wright, aber Hehler Gewürzketchup.
Kannst du jetzt bitte aufhören, den Mann Kobayashi was? Zu nennen? Er heißt Katsuyoshi Funaki, verdammte Scheiße, ey.
Funaki was? Funaki Kobayashi.
Mann, er heißt Katsuyoshi Funaki, jetzt hör bitte auf damit.
Kashi, der heißt überhaupt nicht, ja, was hab ich komplett falsch gesagt die ganze Zeit? Ach du Scheiße, ist das unangenehm, ey. Ich lerne es jetzt nochmal. Funaki?
Ja, Funaki.
Kann ich nur Funaki sagen?
Ja.
Funaki. Ja, wir können jetzt nochmal das Finale machen. Funaki gegen Hehler Gewürzketchup. Also, was ist schlimmer? Und dann, ey. Ja. Dann wird auf jeden Fall Hehler Gewürzketchup ganz klar gewinnen. Also Hehler Gewürzketchup ist schlimmer. Oder? Was sagst du?
Ja, ist ganz bestimmt schlimmer. Also ihr könnt wieder abstimmen. Was ist schlimmer? Kannst du Yoshi Funaki oder Hehler Gewürzketchup? Bitte macht alle mit.
ist doch ein Top-Finale für die Umfragenwochen, oder? Und danach die Woche machen wir dann das große Finale Senf gegen Peter Wright. Das wird dann, rundet die Sache da auch noch ab. Bombastisches Turnier. Auf jeden Fall ein sinnvolleres Turnier als die Baller League.
Ein Problem haben wir allerdings noch. Wir haben jetzt hier die Viertelstunde gleich voll. Wie kommen wir jetzt von diesem Blödsinn auf die Themen? Das ist unmöglich eigentlich.
Ja, wenn ich so auf die Themenliste gucke, dann ist es auch absolut unangebracht, jetzt hier einen guten Übergang hinzukriegen. Aber ja, was soll man machen? Wir cutten jetzt hart, haben wir letzte Woche, glaube ich, auch schon mal machen müssen. In Berlin ist einiges los gewesen und das lag daran, dass am Anfang der Woche Kai Bernstein verstorben ist.
Ja, es wird jeder mitbekommen haben. Kai Bernstein ist im Alter von 43 Jahren verstorben. Ich habe das als Push-Nachricht irgendwie aufs Handy bekommen. Ich glaube, ich war gerade im Autofahren oder so und ich habe erst so geguckt, die Push-Nachricht, und dann habe ich so richtig wie in so einem Film dann nochmal so, was? Also das war ja, das hat mich irgendwie, ja, irgendwie hat mich das voll ergriffen. Ich weiß nicht, wie ging es dir damit?
Voll, mich auch. Ich habe auch von irgendeiner komischen App, habe ich auch so eine Push-Up-Meldung bekommen und bin dann direkt, um sowas zu verifizieren, erstmal auf Vereins-Website gegangen, wo ich dachte, ja, das muss ja, also wenn es da steht, glaube ich, ist alles andere, weiß ich nicht. Also selbst der Kicker hat ja schon mal so die eine oder andere Fake-Todesmeldung verbreitet. Ich glaube, damals bei, wo war das, bei Maradona oder so, wo die auch irgendwie eine Fake-Meldung... Ja,
kann sein, da waren die irgendwie ein bisschen zu früh, ne?
Ja, ich erinnere mich auch dran. Und in dem Fall war ich dann auf herthabsc.de und da stand es halt auch. Und ich so, ah krass, und dann habe ich das auch einmal an einen Kumpel geschickt. Ich so, hast du das mitbekommen? Kann das sein? Und dann kam nur zurück, ja, der Link geht nicht, die Meldung ist off. Und dann habe ich auch gedacht, oh, dann war das ein Fake oder was? War das auf der Website und wurde die Seite gehackt oder sowas alles? Und dann habe ich aber nochmal gleichzeitig bei den sozialen Medien des Vereins geguckt, wo es ja auch war. Und dass jetzt ein Verein so dermaßen gehackt wird, dass Website und Insta und alles Mögliche gleichzeitig nicht mehr zugänglich sind, das habe ich für sehr unwahrscheinlich gehalten. Und habe dann schon verstanden, dass das wahrscheinlich tatsächlich Fakt ist, dass der Präsident von Hertha BSC im Alter von, wie alt war er, 43, glaube ich, verstorben ist.
Ja, und irgendwie hat mich das wirklich getroffen, weil Hertha war ja oft Thema oder ist ja auch noch oft Thema bei uns. Und es ging ja viel um Lars Windhorst, der übrigens auch gerne bei uns in der Baller League mitspielen kann. Es ging ja viel um Lars Windhorst, um diese ganze Scheiße, die bei Hertha lief. Und wir haben uns das Ganze dann immer so angeguckt. Als Außenstehender konnte man sich gut drüber lustig machen, muss man dazu auch ehrlich sagen. Und dann kam ja Kai Bernstein und das war ja so, diese Story hatte plötzlich so ein Happy End und ich glaube, niemand hätte gedacht, dass als der sich zur Wahl stellt, dass er dann auch wirklich gewählt wird als Typ, so, der aus der Kurve kommt in irgendeiner Form. Und ich kann mich noch an das Video erinnern, wie sich die Hertha-Fans gefreut haben. Ja, und Kai Bernstein wurde ja dann so eine Figur oder so ein Symbol für den Fußball, wie wir ihn uns in irgendeiner Form vorstellen. Also er war ja quasi unsere Stimme, die aber deutlich mehr Reichweite hat. Und diese Fanbubble hat das, glaube ich, alles nochmal ganz anders aufgefasst, diese Wahl, als jetzt so der Mainstream. Da ist natürlich hier der Ex-Capo, wird zum Präsidenten gewählt, stellt sich auf und hat auch ein paar Tattoos und so. Aber es gab auch viel Kritik, meiner Meinung nach. Also, was heißt Kritik? Oder dass man ihn nicht ernst genommen hat, dass man ihm das nicht zugetraut hat. Und gefühlsmäßig ist bei Hertha so gerade in den letzten Monaten so ein bisschen Ruhe eingekehrt, ne?
Ja, es haben einfach diese Meldungen aufgehört, die für uns quasi Anlass waren, sich über irgendwas Chaotisches wieder lustig zu machen. Ich glaube, du hast durchaus recht. Also der war vor allem in der Fanbubble geachtet und man hat da sehr viel Hoffnung reingesteckt und gleichzeitig wurde aber von außen beäugt. Lag ja auch daran, der ist ja auch weiterhin als Präsident einfach mit seinem Trainingsanzug zu den Spielen gegangen. Also gibt's ja auch oder gab's ja auch nirgendwo anders, dass irgendein Präsident im Normalfall in immer dem gleichen Trainingsanzug da auf der Tribüne sitzt. Und
ja, man hat direkt dieses Bild von ihm vor Augen in diesem Trainingsanzug und die Geschichte, die da passiert ist, die ist ja einfach gut so. Er hat das Ruder da in die Hand genommen und er wollte das Ganze zum Positiven wenden und das ist ihm, glaube ich, auch soweit gelungen und keine Ahnung, mich hat das irgendwie, ich war davon irgendwie echt sehr ergriffen, wahrscheinlich auch, weil ich Hertha irgendwie sympathisch finde, bei der Fanszene angefangen oder damals diese ganzen Kultgeschichten, als Marcelinho und Dick van Buurik noch im Kader waren. Und dieses Olympiastadion mag ich sehr gerne. Und das hat mich auf irgendwie auf einer emotionalen Ebene.
Ja, gerade weil wir ja im Grunde diesen Mensch, diese Person gar nicht persönlich kennen, sondern im Grunde nur so in seiner Funktion. Wir kennen den Funktionär. Also wir kannten ihn ja nicht mal als Fan, als Ultra, als Vorsänger, kannten wir ihn ja gar nicht. Gegebenenfalls hat man mal ihn auf einem Foto gesehen, aber hatte da keinen Namen, kein Gesicht wirklich dahinter und keine Persönlichkeit. Und jetzt haben wir aber quasi den als Funktionär kennengelernt und gemerkt, dass der mit mit Herzblut quasi an der Idee kämpft und vorher noch, es war ja vorher quasi noch nie jemand, der so aus Fankreisen in Vorstandsebene gewählt wurde, so weit wie er. Also es gab ja schon bei vielen Vereinen immer mal Versuche, oder auch ist ja in vielen Vereinen auch Stand der Dinge, dass irgendwelche Fans und auch aus den Kreisen der Ultragruppen es dann irgendwo in die Vorstände, in die Präsidien mal geschafft haben. Aber dass ein ehemaliger Vorsänger Präsident eines Bundesliga oder jetzt gerade Zweitligisten ist, das ist ja einmalig gewesen. Und deshalb glaube ich, haben da ganz, ganz viele auch einfach für die Bewegung Fankultur, für die Bewegung Ultras die Daumen gedrückt, dass Kai Bernstein was mit Hertha erreicht und dass der quasi den Verein, dass er im Grunde eine Art Vorreiterfigur wird, wie man quasi einen Verein auch anders führen kann, wie man einen Verein auch mit fanideellen Wegen zum Erfolg bringen kann. Und dementsprechend ist ja da nochmal eine besondere Tragik, dass dieser Weg jetzt so endet, ohne dass quasi es wirklich zum Äußersten gekommen ist, was denn jemand aus Fankreisen in einem Vorstand, auf einem Präsidentenamt erreichen kann.
Ich habe dann auch über Social Media jetzt am Wochenende verfolgt, was so bei Hertha los war rund um den Spieltag gegen Fortuna Düsseldorf. Es gab im Vorfeld einen großen Trauermarsch, wo sich 7000 Leute angeschlossen haben. Dann war man gerade vor dem Spiel darauf bedacht, dass jetzt nicht alles mit Werbung zugedröhnt wird, sondern es lief irgendwie, ich glaube, so leise Hintergrundmusik und der Platz von Kai Bernstein war geschmückt, ich glaube auch noch mit dem alten Megafon. Es gab ja mal früher diese blau-grauen Megafone und diese symbolische Trainingsjacke lag dann dort auch. Die Ostkurve war da, ist aber nicht organisiert aufgetreten, weil das auch dann wahrscheinlich nicht so richtig zur Situation gepasst hätte oder sich falsch angefühlt hätte. Also das kann ich komplett nachvollziehen. Und ich glaube, Hertha hat da schon einen sehr würdigen Rahmen für so einen ungeplant außerordentlichen Tag gefunden, ne?
Ich habe das Video von der Rede vom, ich glaube, es war Stadionsprecher, ne, und gesehen, wie quasi was da vorspielt. Also das war ja schon richtig krass. Das war ja mit, also ich muss zugeben, also da stand mir das Wasser auch nah an den Augen. Also das war schon echt heftig. Nee, hat mich auch echt bewegt, hat mich auch echt mitgenommen. Und vielleicht war es ganz gut, dass wir jetzt auch ein paar Tage schon ein paar Nachbeben quasi schon aufnehmen konnten, um uns auch ein bisschen die richtigen Worte zu finden. Aber im Grunde bleibt uns ja da auch gar nichts anderes übrig, als an dieser Stelle nochmal zu sagen, Ruhe in Frieden und ganz, ganz tragische Geschichte.
Ja, dem schließe ich mich an. Ruhe in Frieden, Kai. Und jetzt müssen wir nochmal cutten, Tim. Wir müssen jetzt wieder raus aus der Nummer kommen hier.
Jetzt sind wir wieder, jetzt geht der Cut Gott sei Dank in die andere Richtung.
Ja, jetzt müssen wir auch mal über richtige Probleme sprechen, denn Zaunfahnen haben das Fluchttor im Bochumer Ostseestadion versperrt.
Also wenn es um richtige Probleme geht, dann müssen wir erstmal nach Bochum.
Also kurz zusammengefasst, die Halbzeit hat sich auf eine Stunde verlängert, weil Stuttgart im Gästeblock Zaunfahren angebracht hatte, das ganze Spiel über, die das Fluchttor blockiert haben. Gladbach oder so hatte das doch auch schon, oder? Was ist das für eine Geschichte da?
Ja, das ist ein wöchentliches Thema. Ich glaube, ich weiß nicht, was sie da im Sommer. Ich glaube, der Kern allen Ärgers ist irgendwie, im Sommer wurde irgendeine komische Richtlinie angepasst und jetzt muss da irgendein Fluchttor immer passierbar sein oder irgendwie sowas. Und jetzt wird da aber im besonderen Maße ein Augenmerk drauf gelegt. Aber halt gefühlt auch immer erst dann, wenn es einem auffällt. Also Stuttgart hat ein Zaunfahnenbild erschaffen, was exakt so 1:1 im Vorjahr auch gehangen hat, ne? Also das ist kein Unterschied zum Vorjahr gewesen. Cannstätter Kurve und alle Gruppenfahnen hingen genauso wie in der letzten Saison. Und noch dazu wurde das Spiel ja quasi zur Halbzeit unterbrochen, nachdem ja bereits, ich weiß nicht wann, angeflaggt wurde, aber die Fahnen haben ja schon alle mindestens eine Stunde so gehangen und in der Zwischenzeit ist niemand verunglückt im Stadion.
Ich habe viel über dieses Fluchttor nachgedacht, Tim. Erstmal habe ich so überlegt, wofür ist das genau da? Also wenn es im Block mal irgendwie enger werden soll oder aus irgendeinem Grund bricht eine Massenpanik aus, dann kann man... ist da scheinbar ein Tor, was man von innen dann betätigen kann, um nach außen das Feld quasi zu fluten. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das vonstatten geht. Also kommt man dann in dem Fall, weil da herrscht ja auch kein Automatismus, muss man das erst aufschließen? Ist da irgendwer Uli? Hat hier wer den Schlüssel? Weißt du, das klappt ja dann sowieso nicht. Keine Ahnung, wie das da vonstatten geht. Aber das ist ja erstmal die Funktionalität eines Fluchttors. Und da denke ich mir doch, wenn das jetzt von Fahnen, also das sind ja keine Banner aus Stahl, also es ist ja, es geht ja um Fahnen aus Stoff, den du vom T-Dox holst, weißt du? Also die kann man doch da wegdrücken und ich glaube, es gibt auch ein Video, das habe ich bei Sportschau gesehen, wie die Stuttgarter halt eben einmal zeigen, die machen das auf und die Fahnen geben ja diesem Druck des Tores nach. Ich habe das irgendwie nicht so richtig verstanden. Ich hab das nicht verstanden, wirklich nicht. Warum da die Spieler jetzt nicht Fußball spielen können.
Also ich würde gerne noch bei einem anderen Punkt ansetzen, denn mir ist völlig unklar, inwieweit das Aufhalten des Spielbetriebs die Situation entschärft. Weil mal so rein theoretisch gesprochen, ist ausgeschlossen, also wenn die Fahne wirklich eine Gefahr wäre, ist denn dann jetzt ausgeschlossen, dass es zu einer Panik kommt, wenn das Spiel unterbrochen ist, weil dadurch, dass das Spiel 60 Minuten lang oder 45 Minuten lang aufgehalten wurde, hat ja quasi so viel, ist ja so viel Zeit quasi schon durchgeflossen, in der das Spiel schon beendet worden wäre, wenn es einfach normal weitergelaufen wäre. Weißt du, also insgesamt hat ja dieses Aufhalten des Spiels dazu geführt, dass diese Gefahrensituation der Zaun, des Zaunverschließens durch die Fahne ja insgesamt viel länger gedauert hat. Denn so war es ja quasi die Verzögerung plus die zweite Halbzeit. Und wenn da wirklich eine Gefahr bestanden hätte, dann hat die doch auch bestanden während einer Halbzeitpause, auch wenn sie eine verlängerte Halbzeitpause ist, oder nicht?
Ja, und ich glaube auch hier, Dennis Unnar vom VfL Stuttgart hat auch ein Interview gegeben und hat auch gesagt, ja, keine Ahnung, wie war das jetzt alles Quatsch? Und der wurde in den Kommentaren auch so zerlegt, ja, habt ihr nichts von der Love Parade in Duisburg gelernt? Wo ich auch denke, ja, was hat das denn jetzt mit dem Ruhrstadion in Bochum zu tun, Mann? Es ist komplett reguliert, wie viele Leute da im Block stehen. Klar, in Bochum gehen nochmal 30 mehr rein. Aber der VfL Bochum hat ja auch geschrieben, dass da Lebensgefahr herrschte. Wo ich mir denke, so, habt ihr einen Schaden oder was? In einem deutschen Fußballstadion herrscht nirgendwo Lebensgefahr. Man darf da auch diesen Begriff Lebensgefahr nicht so inflationär verwenden, dann nimmt das ja keiner mehr ernst bei irgendwelchen anderen Sachen, weißt du? Also, Lebensgefahr. In Bochum herrscht keine Lebensgefahr, definitiv nicht. Aber wenn man jetzt zum Beispiel sagen müsste, wo ist es im Bochumer Ruhrstadion am lebensgefährlichsten, dann doch am ehesten, jede Gäste-Fanszene geht ja in den Sitzer rüber. Das macht ja auch einfach Sinn, weil dieser Eckblock ist totale Scheiße. Da kann man dann kompakt stehen, da kann man das Ganze so ein bisschen verteilen. Das sieht dann besser aus, macht irgendwie Sinn. Jeder geht da rüber.
Das habe ich sowieso noch nie verstanden, warum das so toleriert, teilweise unterstützt wird, dass die Leute aus dem Steher in den Sitzer rüberspringen. Aber ja, dass dann alle im Sitzer rumstehen und quasi, das ist für Bochum doch auch nur Scheiße. Also, weißt du, da gibt es auch Leute, die dann im Sitzer haben wollen und da dann überhaupt nicht stehen wollen. Die müssen dann, die haben nachher auch Beschwerden. Also da wird es ja so viel Ärger nach jedem Spiel immer geben in Bochum.
Also irgendwann nach 40 Minuten war der Spuk dann zu Ende, weil festgestellt wurde, dass eine Entfluchtung nun doch möglich sei. Was auch immer das Ganze heißen mag. Ich bin sehr gespannt, wie das ganze Thema in Bochum noch weitergeht. Also das Ruhrstadion hat das wohl sehr gefasst aufgenommen. Ich habe irgendwo, ich glaube, vielleicht war es bei der Sportschau, ich habe auf jeden Fall gelesen, dass die Bochum-Fans während dieser Pause lautstark gesungen haben, eisgekühlter Bommelunder.
Aber haben die das gesungen oder ein belegtes Brot mit Schinken?
Hä, ist das dasselbe Lied?
Ist das so, klar. Ein belegtes Brot mit Schinken.
Schinken! Boah, das kann man geil als Wechselgesang machen, ne? Vorsängerkurve.
Haben wir in Dortmund einfach jahrelang nicht mehr gesungen, eisgekühlter Bommelunder. Vielleicht deshalb nicht mehr so ganz textsicher. Aber können wir mal vorschlagen.
Was ist eigentlich Bommelunder?
Wie schreibt man das überhaupt? Bommelunder? Bommelunder?
Bertha, Otto, Doppelmata, Emil Richard, Ludwig, Ulrich, Nordpol, Dora, Emil Richard.
Ich find Menschen, die das so flüssig buchstabieren können, richtig, also mit dem Buchstabieralphabet, wo wirklich jeder früher gedacht hat, dass diese Buchstaben, dass man sich dann random irgendwelche Wörter dazu bilden kann, ne? Also niemand wusste doch, dass von Anfang an das U Ulrich und N Nordpol ist. Da hat doch jeder früher irgendwie U wie Ulla, N wie Norbert.
U wie Ulle. Jan Ulrich ist Podcast-Empfehlung. Der ist beim Hotel Matze. Irgendwann war er da zu Gast, ist schon, glaube ich, ein bisschen länger her. Der berichtet einfach so von seinem Leben und ich sag mal so, der hatte ja immer ein bisschen schwierigere Zeit, als er da auf Malle war, diese ganzen Geschichten, die ja irgendwo sehr belustigend, aber auch sehr tragisch waren, zumal als großer Sport- und Ulle-Fan sieht man das natürlich gar nicht gerne. Aber der hat in dem Podcast erzählt, dass er nicht nur die Tour de France gewonnen hat, sondern auch Weltmeister im Rauchen ist, indem er an einem Tag 700 Zigaretten geraucht hat. Weil er sich immer so 9 Zigaretten in einem Gummiband gepackt hat und die auf einmal geraucht hat. absolut fantastischer Guinness-Buch-Rekord. Glückwunsch an der Stelle dazu. Aber kann man sich wirklich gut anhören. Das ist ein richtig gutes Gespräch. Also, kleine Empfehlung, wer Langeweile hat im Auto und Witz noch alles schon durch hat, gerne mal bei dem Hotel Matze reinknallen.
Warum überhaupt 9? Also 9 sind 3 Dreierreihen oder wie, aber die, das macht ja keinen Sinn. Also ich hätte da eher so ein 2-3-2-System gesehen, so ein Ball dann quasi, 7 gleichzeitig. Für mich macht nur 7 Sinn.
Tim, du musst jeden Gedankengang zu dem Thema beenden, du verrennst dich
jetzt ja, nicht. Ich dachte eben, dass du erzählst, wie viel eisgekühlten Bommelunder er gesoffen hat, weil das war jetzt eigentlich der Übergang.
Ach stimmt, wir waren bei Bommelunder noch, ne? Was das ist, wissen wir immer noch nicht.
Nee, wie gesagt, ich halte es für einen Wein. Ich finde, ein guter Bommelunder ist ein Wein für mich.
Komm, dafür können wir einmal eben Google anschmeißen.
Bommelunder ist ein Spirituosenmarke und ja, ich habe schon ein Aquavit mit einem Alkoholgehalt von 38%. Das klingt wirklich richtig widerlich. Überleg mal, da kannst du ja nicht mal, einen kurzen, dann ist die Halbzeit ja vorbei. Das weiß kein Mensch, der das singt, ne?
Also ich glaube auch 3/4 der Leute wissen sowas nicht. Wäre was Geiles für die Umfrage, aber Funaki gegen Senf ist deutlich besser.
Ja, und jetzt wissen sie es und ich hoffe, damit hat das Lied auch ein Ende. Das ist ja ekelhaft.
Aber vom Namen her stimme ich dir übrigens zu. Also ich hätte auch eher gesagt, das ist so ein schöner Wein aus dem Berner Oberland, oder?
Bleib dabei, der Name ist ein Wein. Das ist ein Schweizer Wein. Machen Schweizer Weine?
Fondue bauen die an.
Stimmt, naja, ich habe mich schon gewundert, weil eigentlich so die Region drumherum ist ja überall Weinland, ne? Gut, hier ist Frankreich, dann das Badische und so, da gibt es auch überall Wein. Italien vermutlich auch.
Boah, kannst du dich erinnern, dass wir im Elsass mal diese Weinroute gefahren sind? Das war ja mega schön.
Zum Teil sind wir ja. Bevor jetzt irgendwer was Falsches denkt, mit dem Auto sind wir die gefahren, ne?
Ja, das war nicht der Weinmarathon.
Also, wir haben jetzt nicht den Ulle gemacht und sind das. Das ist aber schon mal Teil der Tour de France gewesen, oder? Soweit ist doch mein Sportwissen dann doch.
Ja, auf jeden Fall. Aber das ist eher so das Terrain von Erik Zabel, Cipollini und Stuart O'Grady. Also da wird immer ordentlich einer weggesprintet.
Ja, wo wir gerade bei Tour de France, ist dieses Jahr die Tour de France nicht in Frankreich? Irgendwie sowas habe ich gelesen.
Die Tour de France ist nicht in Frankreich? Die Tour de France?
Ja, irgendwas hatte ich gelesen. Warte, ich muss mal eben. Ach, guck mal, ich wusste es doch, dass die irgendwie. Die startet in Florenz dieses Jahr. Und die endet auch nicht in Paris, sondern in Nizza.
Ach ja, hier in Paris ist irgendeine Kacke, hier ist Sommerolympiade, irgendwas findet in Paris statt, irgendein Ereignis um die Zeit, ja, das stimmt schon.
Die Sommerolympiade, ja, da wird bestimmt die Sommerolympiade sein dieses Jahr.
Ja, irgendeine Leichtathletik.
Doch, das halte ich für wahrscheinlich. Das ist die Sommerolympiade dieses Jahr in Paris, ja, okay. So, du wolltest eigentlich aber nach Schweiz.
Ja, lass uns nach Schweiz gehen, Tim, denn dort fand am Wochenende ja der erste Spieltag der Rückrunde statt und das Ganze wurde so ein bisschen überschattet von den Sicherheitsbehörden, vom Schweizer Sicherheitsapparat, der sich mal wieder, wie zu Beginn eines jeden Jahres, auf die Fahne schreibt, dass man doch ein bisschen restriktiver gegen Fußballfans vorgehen müsste. Und das Ganze ist jetzt auch passiert. Federführend, den kennen wir schon. Reto Nause, Freund und Kupferstecher Reto Nause, ist da aus Bern, Polizeidirektor, groß am Werk. Und der hat da unter anderem mit durchgesetzt, dass die Berner Ostkurve, beziehungsweise die Stehplätze der Berner Ostkurve jetzt am Wochenende gegen die Grasshoppers gesperrt blieben. Und das hat folgende Grund, da müssen wir auf jeden Fall einmal reingehen. Denn Bern hatte beim Hinspiel in Zürich einen Bus oder eine Bahn auseinandergenommen und jemand hat dem Fahrer noch mit dem Tod gedroht. Was sagst du dazu?
Also ich finde auch immer geil, diese Formulierung, den und den mit dem Tod bedroht haben. Das klingt für mich wie bei Harry Potter mit so einem Zauberspruch, also mit dem Tod bedroht haben. Die haben einfach nur gesagt, wir bringen dich um wahrscheinlich, ne?
Ja, und jetzt mal Real Talk, Hand aufs Herz. Das hat doch jeder schon mal im Bus war mit dem Tod gedroht, oder?
Ja, ich habe gerade bei meiner eigenen Formulierung gemerkt, okay, es klingt schon hart zu sagen, ey, ich bring dich um. Aber es ist vielleicht dümmlich, aber es ist ja nicht so, als ob das. Also man verrät damit ja keinen Plan, den man in naher Zukunft umsetzen wird. Ne? Das ist jetzt eher, wenn ich da stehe und rufe, ich fick deine Mutter, dann ist das jetzt auch nicht ein Aufruf, dass ich seine Mutter vergewaltigen werde. Weißt du, so, das ist ja eher, es ist einfach eine Beleidigung.
Also ich bin auch weiterhin der Meinung, dass Beleidigungen von der Kunstfreiheit gedeckt werden sollen. Weil Beleidigungen sind einfach ein Stilmittel und du bist ja selbst verantwortlich für den Stil.
Stimmt, ja, sehr gutes Sehr gutes Bild, ja. Ein Stilmittel und den Stil entscheidet man selber. Dementsprechend muss jeder selber wissen, ob er sich eben auch, und das finde ich, das gilt ja sogar für beide Parteien, das gilt ja für Sender und Empfänger. Also sowohl der Sender muss ja überlegen, ob er jetzt wirklich den Eindruck machen will, dass er derart, ja, niedrigschwellige Beleidigung jetzt in den Raum wirft, und der Empfänger ist ja auch nochmal gleich vor dem gleichen Prozess, der sich jetzt überlegen muss, ob er sich auf das Niveau runter begibt und das annimmt, oder ob er einfach denkt, ja, ich bin mir recht sicher, dass der meine Mutter, die ist 87, heute nicht mehr ficken wird, so, weißt du?
Ja, definitiv. Und so ein Busfahrer, das ist einfach eine Berufsgruppe, die tendenziell auch eher beleidigt wird. Das ist einfach so.
Ein Busfahrer hat es im Normalfall ja auch verdient. Ne? Der wird schon was gemacht haben. Der wird schon was gemacht haben.
Aber gleichzeitig finde ich zum Beispiel auch, dass so diese Berufsgruppe Busfahrer, die gehen so richtig krass auf in ihrem Job. Die wirken so stolz, keine Ahnung. Die haben immer, Busfahrer verhalten sich immer gleich, die erzählen dann auch oft zu Anfang irgendwelche scheiß Witze. Ein Pole, ein Afghan und ein Araber sitzen im Heißluftballon oder so, weißt du?
Ja, das sind auch die, die vor Anfahrt sich vorstellen und als zweites dann sagen, dass man sich anschnallen soll. In einem Bus.
Ja, und ich finde auch, dass Busfahrer immer so komisch gekleidet sind für die Situation, weil die haben dann ja oft auch so eine Krawatte um und so, aber hinten drin sitzen dann, ist dann so ein 30-Euro-Freisaufen-Bus und die Leute hören lautstark Tim Toupet oder irgendwo ballern die Leute in der letzten Reihe oder sonst irgendwas, aber Hauptsache er sitzt vorne und hat eine Krawatte um.
Yeah, weißt du? Ja, ja.
Was für ein Bastard, ey.
Ja, das ist ja genau das Thema, weshalb die sich eben vorstellen am Anfang. Das ist genau das Thema, weshalb die sich vorstellen am Anfang und ihre eigenen Regeln erklären, dass man sich anschnallen soll und während der Fahrt nicht mit dem Fahrer sprechen und da wird Pause gemacht und da wird Pause gemacht. Ich immer denke, nee, du machst da Pause, wo wir es sagen, weil wir den Bums hier bezahlen. Also, das kann doch wohl nicht. Du bist hier gerade unser Angestellter. Kutschier mich.
Ja, und irgendwann kommt dann immer auch dieser Moment, da passt der Busfahrer mal nicht auf oder muss irgendwie ausweichen, dann wird gebremst, dann fliegen alle nach vorne, dann wird rumgepöbelt, das passiert auch in jedem Bus. Oder es ist auch mal einmal im Moment, da wird der Busfahrer irgendwas gefragt, hier bla bla bla, und dann ruft irgendwer zurück, nee, hier, der Oleg macht gerade Würstchen, weil Busfahrer haben immer noch so Skills, dass sie neben der Fahrt irgendwie was anderes machen können. Großartig.
Der grillt.
Oleg macht Würstchen, werfe ich mal in den Raum.
Oleg macht Würstchen?
Ja, Oleg macht Würstchen und Oleg hat auf jeden Fall noch so einen Busfahrerkollegen dabei, das ist ja immer so, der muss dann rechts neben auf diesem räudigen Klappsitz Platz nehmen und irgendwie machen die das ja wegen der Schlafzeit, beide sind aber die ganze Zeit wach und Lenkzeiten und alles mögliche, ja, das, keine Ahnung, ich kann schon verstehen, dass da der Berner angefangen hat zu beleidigen.
Woher wissen die denn überhaupt, dass der Beleidiger aus der Ostkurve kam? Kann er nicht auch woanders gesessen haben in den Heimspielen?
Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr berechtigte Frage. Aber Tim, die Schrauben müssen ja angezogen werden. Das ist ganz wichtig. Lausanne ist auch betroffen, weil die hatten bei einem der letzten Heimspiele gegen Genf, da ging es da ein bisschen zur Sache. Und die hatten jetzt auch am Wochenende, ich glaube gegen St. Gallen, eine Sperrung der Heimtribüne. Und daraufhin haben sich die Fanszenen gedacht, so, es reicht uns jetzt. Ich glaube, unter dem Slogan kollektive Antworten auf kollektive Strafen hat man dazu aufgerufen, jetzt am letzten Samstag nach Bern zu fahren. Also alle nach Bern war der kurze, knackige Aufruf. Mehr Infos gab es dazu aber erstmal nicht. Ich glaube, da war eine Fanszene dabei, ich hätte jetzt gesagt, der FC Thun, so richtig sicher bin ich mir da allerdings nicht. Die haben eine Zugzeit veröffentlicht. Und das war so der einzige Anhaltspunkt, wo man ungefähr hätte erahnen können, okay,
dieses Treffen,
diese Demonstration, die ist in diesem Zeitrahmen. Und ich denke, da wird es die ein oder andere Besprechung gegeben haben in Bern oder in der Schweiz, wie man mit dieser ganzen Thematik umgeht. Der Sicherheitsapparat hat aufgedreht, es wurde aufgefahren. Ich glaube, morgens gab es auch Bilder, es sind Wasserwerfer durch Bern gefahren und so ein Kram. Letztlich war es eine Finte der Fanszenen. Die Medien sind alle drauf angesprungen. Thema Medien drauf anspringen, gerade mal ganz kurz, haben wir eben gar nicht besprochen bei Kai Bernstein. Hast du gelesen, was die Bild alles aus dieser Geschichte gemacht hat?
Ja. Im Stundentakt wurden da mögliche Todesursachen und potenzielle Fotos von Angehörigen und sowas alles. Ne? Das,
ja, da waren echt im Minutentakt neue Nachrichten, auch so Nachrichten, Bernstein tot, Kripo ermittelt. Weil einfach die Todesursache nicht geklärt war. Der ermittelt immer eine Kripo, weißt du? Also ich fand das wirklich schockierend, wie man jegliche Moral über Bord werfen kann und daraus dann irgendwie Klicks generieren will. Wirklich schockierend, ehrlich.
Kann man ja gerade nochmal, wir können ja gerade nochmal hier einmal unsere Reichweite nutzen, um das nochmal klarzustellen. Ne? Also wer die Bild-Zeitung ja, unterstützt, liest und oder auch nur auf bild.de Links klickt und dadurch die Werbung mitfinanziert und dementsprechend auch wieder das Unternehmen mitfinanziert, der verrät eigentlich alle Ideale, für die jede gesunde Fanszene und Fankurve stehen sollte. Also bitte tut das nicht, ehrlich. Ey.
Ja, ich finde, gesunde Fanszene kann man auch in gesunden Menschen ersetzen. Ich kann es ein Stück weit nachvollziehen. Ich kann wirklich den Gedankengang nachvollziehen, dass man, du bist auf bild.de,
ja,
du liest, es ist jemand gestorben und jetzt ermittelt da die Kripo. Ich kann nachvollziehen, dass der Mensch diese voyeuristische Ader im Kopf hat. Er sieht, oh, da ist scheinbar ein Bekannter gestorben, das hat scheinbar irgendwie eine Öffentlichkeit und jetzt ist die Kripo da, die Kripo ermittelt jetzt, dann klicke ich da mal drauf. Du hast keinen Bezug dazu, findest es einfach spannend, du willst eine spannende Geschichte, du willst unterhalten werden. Das ist ja Unterhaltung, die da gemacht wird. Das kann ich aus irgendeiner Perspektive nachvollziehen. Ich kann aber absolut wirklich gar nicht nachvollziehen, nicht ansatzweise, wie du dich als Redakteur da hinsetzen kannst und du musst ja so krass abgestumpft sein. Ich verstehe es nicht, wie das möglich ist, wie man sich als Redakteur da hinstellen kann und auf den Tod eines Menschen direkt 5 Minuten später solche Artikel zu machen, wo man weiß, ey, das hat viel Leid ausgelöst, da sind viele Angehörige, die haben jetzt keinen Bock auf irgendeine Presse, die haben keinen Bock, irgendeine Scheiße zu lesen und du sitzt dann als Redakteur, ja geil, da mache ich jetzt meine Story raus, ich habe einen Megajob, das macht mir super Spaß, das kann ich 0,0 nachvollziehen und ich finde es einfach komplett verachtenswert, für diese Scheiße in irgendeiner Form zu arbeiten, einzustehen, absolut widerlich, ekelhaft. Boykottiert diese Kacke, ehrlich, ey. Ich wollte eigentlich gar nichts über diese Bild-Zeitung erzählen, aber es ist mir gerade so in den Kopf gekommen. Ich war ja irgendwie dabei, dass ich gesagt habe, die Schweizer Medien haben diese Finte dieses Aufrufs alle nach Bern aufgenommen. Das war ja in dem Fall gut. Also das hat ja die Aufmerksamkeit dann bekommen, die es brauchte, weil die Behörden, der Sicherheitsapparat hat auch gesagt, hier ist nichts angemeldet. Wenn ihr kommt, dann fahren wir hier mit voller Härte auf und die Fanszenen haben dann ja auch dann am Freitagabend, glaube ich, geschrieben, ja, nee, unser Ziel war es gar nicht zu kommen. Wir wollen die Spirale hier gar nicht überdrehen. Eigentlich ist es so gut, wie es gerade ist. Gerade ist alles so in einem Rahmen, der auch so stattfinden kann, unserer Meinung nach. Und wir sind da Stand jetzt noch nicht dran interessiert, aber sind da auch nicht komplett abgeneigt, dann mal wirklich nach Bern zu kommen.
Ich finde gar nicht, dass das jetzt so ein Zeichen ist von, wir wollen die Spirale nicht weiterdrehen, sondern eher so ein bisschen, ja, wir könnten, wenn wir wollen, hier schon so ein bisschen stressen, aber das ist hier quasi unser Reichen, wir reichen euch die Hand, dass wir eigentlich gar keinen Bock auf diese Kacke haben. Jetzt nicht in dem Thema oder nicht nach dem Motto, ja, wir wollen hier die Spirale nicht weiter hochdrehen. Weil ich weiß jetzt nicht, ja, das macht ja für beide Seiten eigentlich keinen Sinn. Also ich glaube jetzt nicht, dass man da der Staatsmacht in irgendeiner Weise vorwirft, die Spirale unbedingt hochdrehen zu wollen, sondern ich glaube eher, da ist so ein bisschen nach dem Motto, ihr wisst doch gar nicht, wo das hinführt. Also was wollt ihr denn jetzt eigentlich? Was habt ihr denn davon, wenn jetzt hier Kollektivstrafen ausgesprochen werden und dass alle sauer sind? Weil in dem Fall haben die Behörden ja quasi gemerkt, was für eine Wucht jetzt quasi auf sie zukäme, wenn so eine Demo durchgezogen wird.
Ja, und da hat es sich natürlich förmlich angeboten, doch am Wochenende mal in der Schweiz vorbeizuschauen. Ich bin direkt nach unserem Köln-Spiel mehr oder weniger losgefahren und war am Sonntag beim Klassiker, beim FC Zürich gegen den FC Basel, der ja zurzeit sportlich nicht so ganz auf der Höhe ist. Haben wir ja im Laufe des letzten Halbjahres auch schon so ein bisschen verfolgt und sind selbst so ein bisschen verdutzt, was da gerade los ist. Auf den Rängen ist jedenfalls kein Abwärtstrend erkennbar, aber bei Zürich, da würde ich von einem Aufwärtstrend sprechen. Ich war jetzt das 6. Mal da und das Stadion ist ja selten so wirklich voll. Aber 20.000 Leute, das ist schon ein Ding, oder?
Selbst bei den Züricher Derbys, da haben wir jetzt auch schon 2, 3 gesehen, da war es auch nie voll, ne?
Ja, das ist mir auf jeden Fall aufgefallen, dass es da gefühlt voller ist als sonst. Und ja, ansonsten, ich mag diesen Stadionbesuch. Ich mag alles, was da rund um den Stadionbesuch passiert. Erstmal, du hast ein Ticket, du gehst da hin, es leuchtet grün und du gehst rein und da ist nicht ein einziger Sicherheitsmensch. Es kontrolliert dich niemand, du gehst da einfach durch. Ich hätte theoretisch eine Ziege damit reinnehmen können. Wobei das am Drehkreuz bestimmt schwierig geworden wäre. Man hätte die so hochhalten können und dann irgendwie die Beine durch diese Lücken vom Drehkreuz. Aber egal, es ist irgendwie so ein Stück weit Freiheit, die da passiert. Und ich mag diesen Zusammenschluss des Publikums, weil Zürich ist ja eine krasse Multikulti-Stadt irgendwie. Und das spiegelt sich voll im Stadionbild, ne? Egal, wo du guckst, es spiegelt sich dort wirklich im Stadionbild.
Ja, Zürich ist absolut Multikulti-Stadt. Ja, ja, voll. Es ist ein geiler Vibe in der Stadt, den man so eigentlich überhaupt nicht erwartet, weil man Zürich ohne jetzt in irgendeiner Weise schon mal da gewesen zu sein und Expertise zu haben, denkt man, glaube ich, immer, dass es einfach eine riche Stadt ist, ne? Also man hört nur, dass alles teuer ist, alle sind reich. Und das ist so der erste Eindruck. Also ich kann mich doch erinnern, bevor ich dann mal da war, hatte ich Zürich einfach so als snobbige Stadt im Kopf. Ich gedacht habe, ja, hier gucken wir mal, wie wir hier noch irgendwie überleben, dass wir uns noch eine Pommes leisten können. Aber wenn man ein paar Mal da war, merkt man schon so, ja gut, Schweizer sein ist halt auch einfach auf einem anderen Level Geld haben, weil du bist in der Schweiz nicht reich, nur weil du in Zürich wohnst, ne? Du bist einfach auch nur ein normaler Schweizer. Du bist vielleicht im Verhältnis zu allen anderen Europäern reich, aber in der Schweiz selber bist du halt einfach nur Züricher.
Du hast einen coolen Verein, du hast eine richtig gute Heimkurve, du hast eine wunderschöne Stadt, also das macht ja wirklich richtig Bock. Der Vibe in Zürich, der ist da und ich kann mir vorstellen, dass es Bock macht, Züricher zu sein. Wobei es jetzt natürlich auch auf die Situation ankommt. Also wenn du da bei den Leuten dabei warst, die den Sonderzug oder den Extrazug von Basel angreifen wollten, dann vielleicht in dem Moment eher nicht, weil da gibt's ja, also da gibt's Geschichten, die ich schon gehört habe. Ich will die gar nicht erzählen, nachher ist es Blödsinn. Es ist irgendwie zu absurd. Wenn es jemand gibt, der mir das bestätigen kann, einfach einen Daumen nach oben schicken, dann weiß ich, dass es stimmt. Also da passieren verrückte Dinge offensichtlich. Also das Vorspiel ging laut meinen Informationen an Basel. Die sind mit zwei Sonderzügen angereist, beziehungsweise Extrazügen, beziehungsweise Extrazyklisch. So heißen die bei uns hier im Format, ne?
Auch wenn es nach jeder Folge immer zahlreiche Nachrichten in das Postfach flattern, dass es auch in der Schweiz gar nicht Extrazügli heißen würde. Aber das seid unbesorgt, das ist so, vielleicht wisst ihr das nur nicht.
Ja, der Basel-Mob hatte aufgrund dieser Geschichte dann ein bisschen Verspätung, war erst kurz vor Anpfiff da und hat mit über 2000 Leuten da die Reihen des Stadions gefüllt. In der Zürcher Südkurve gab es eine kleine Choreografie, würde ich mal sagen, wo altehrwürdige Spieler des FC Zürich geehrt wurden. Nehme ich jetzt einfach mal an. Ich kannte natürlich keinen, aber zumindest hatte das die Wirkung. Das Ganze hatte einen Rahmen, also so aus Fahnen, aus Banderolen. Ich kann sowas immer schlecht beschreiben, man sieht das ja auf den Fotos. Und da ist oben so ein tragendes Element gebrochen. Dementsprechend konnte man die Fahne nicht mehr straff ziehen. Und du hast nur die Protagonisten gesehen, die auch davor stehen und ja, scheiße, jetzt, wir können einfach da oben jetzt gerade nichts machen. Und das sieht dann jetzt halt eben so aus mit diesem kleinen Schönheitsfehler, nenne ich es jetzt einfach mal. War jetzt ja auch nicht die größte Aktion. Ansonsten gab es Spruchbänder bezüglich dieser Kollektivstrafen. Wurde dann wieder mit dem Slogan gearbeitet, auf kollektive Strafen folgen kollektive Antworten. Da fand ich es ganz interessant, dass das beidseitig anders geschrieben wurde. Also offensichtlich hat man da unterschiedliche Akzente, Schreibweisen, wie auch immer. Hat mich jetzt ein bisschen gewundert, weil man ist ja geografisch gar nicht so weit auseinander, dass es da offensichtlich irgendwie andere Mundarten gibt oder wie auch immer.
Aber gibt's denn im Schweizerdeutschen überhaupt eine korrekte Rechtschreibung? Ist das einfach geschrieben wie gehört?
Das war zum Beispiel beim Wort uff, also beim Wort auf in richtigem Deutsch. Die einen haben es mit zwei F geschrieben, die anderen nur mit einem F. Ich hätte gesagt, es wäre sowas wie Watt und Dat, weißt du, dass es so in die Richtung geht.
Ja, Watt und Dat. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich ein regionaler, weil Watt und Dat kannst du ja auch mit einem T oder mit zwei T, je nachdem, wie krass du das Watt betonen willst. Nee, ich würde gerne wirklich wissen, das meine ich durchaus ernst, ob es für Schweizerdeutsch eine korrekte Rechtschreibung gibt. Weil ich habe mich ja auch schon mal schwer getan, wenn ich im Internet irgendwelche schweizerdeutschen Artikel finde, die zu übersetzen, weil das ist ja wirklich teilweise nicht machbar. Du kriegst ja jede Sprache mit dem Google Translator hin, aber Schweizerdeutsch gibt's ja nicht im Google Translator, ist ja einfach nicht drin.
Aber ganz kurz nochmal zur Watt-Thematik, Tim. Wann würdest du Watt mit einem T schreiben und wann mit zwei?
Watt am Satzanfang, was hast du gesagt? Das finde ich ist mit einem T, aber wenn so die Nachfrage, was jemand gesagt hat, Watt? So, das ist mit 2T. Also bei VfL Jesus zum Beispiel wird jedes oder was mit 2T geschrieben, ganz klar.
Wer ist denn nochmal VfL Jesus?
Du kennst doch wohl VfL Jesus. Sag mal, jetzt erzähl mir doch keinen. Der Bochum-Fan mit der Kutte, mit den langen blonden Haaren, der immer oder was sagt am Satzende.
Ach ja, ja, doch, doch. Ich war irgendwie gedanklich bei diesem, wie heißt der, Glocken-Uli von RWE, ne?
Glockenhorst von Rot-Weiß. Ja, du bringst ja aber ein paar Legenden durcheinander, du. Oder was?
Glockenuli oder was?
Glockenuli, ey.
Ja, und das Lied gut und das ganze Auftreten dieser beiden Fanszenen, das ist schon, das beeindruckt mich schon. Auf dieser Ebene ist es das Beeindruckendste im deutschsprachigen Bereich. Also, das sind für mich die beiden Besten. Das macht mir persönlich in. Jeder hat ja so ein paar andere Kriterien oder ein paar andere Kinks beim Groundhoppen oder beim Kurvengeschehen. Und das, was die da veranstalten, das holt mich schon am meisten ab. Deswegen hatte ich auch richtig Bock auf das Spiel. Auch dieses Liedgut von Zürich, also das ist ja, das ist doch perfekt. Also das ist doch einfach, das ist perfekt.
Du hast ja gerade schon gesagt, es passt ja auch geil ins Bild. Also wenn man durch Zürich läuft, das ist ja einfach so eine, du hast gesagt, eine coole Stadt, eine teils alternative Stadt, wo echt ganz verschiedene Leute rumlaufen. Und da passt dann ja auch einfach, dass die dann auf die Melodie von Narco singen und da diesen Kolumbien-Kokain-Flair reinbringen, weißt du? Das passt irgendwie, das wird ja woanders auch nicht so passen. Das ist ja, stell dir mal vor, das singen die in Unterhaching, das geht doch nicht.
Ja, ja, da gehe ich auf jeden Fall mit. Das ist auf jeden Fall irgendwie authentischer, als wenn es andere machen würden.
Ja.
Aber es ist immer so krass, du fährst irgendwie rüber in die Schweiz und es ist irgendwie eine andere Welt. Also jetzt nicht nur preislich, sondern halt auch auf dieser Ebene.
Ich denke mir immer so, wenn ich in Deutschland unterwegs bin, ja, Deutsch ist auch schon keine geile Sprache zum Singen. Das ist ja einfach so. Wenn das Deutsche jetzt noch so viele O's und A's wie Spanisch oder Italienisch hätte oder diese ganzen krassen A-Vokale wie das Arabische, dann wäre Deutschland ja auch viel geiler, was so Gesänge angeht. Aber hier kämpfst du dich halt durch deine Rs und IEs und sowas und dann ist es natürlich auch nicht geil, aber Zürich kriegt es irgendwie trotzdem ganz gut hin. Ich weiß auch nicht, ob es am Schweizerdeutsch liegt oder wieso das einfach so anders ist.
Ja, es ist definitiv anders in der Schweiz und die Zürcher Südkurve, das macht einfach Bock. Wenn du dir das als neutraler Beobachter anschaust, in aller Seelenruhe, das macht einfach Bock. Die Melodien sind gut gewählt, die Texte sind stimmig, das geht alles gut rein, das gibt irgendwie so ein gutes Gesamtbild. Ich finde es auch ganz interessant, diese Pyro-Thematik in Zürich, weil da wurde ja relativ wild immer gefackelt und ich glaube im Kurvenflyer stand da mal vor einem halben Jahr oder so, ey, passt mal auf, dosiert das mal alle ein bisschen, damit dieses Besondere irgendwo nicht genommen wird. Finde ich ein ganz interessanter Ansatz bei dieser Pyro-Thematik und zeigt ja auch ein Stück weit, dass diese Eskalationsspirale, die da heraufbeschworen wird, ja auch eigentlich gar nicht so wirklich stattfindet, zumindest bei der Thematik. Es soll aber trotzdem auf dieses Kaskadenmodell gesetzt werden, das haben wir schon beim Eishockey so ein bisschen angerissen. Und das besagt einfach, dass wenn du irgendwo Scheiße baust oder wenn du irgendwo Pyro zündest, auf dem Weg irgendeinen Mist veranstaltest, dann wirst du halt beim nächsten Spiel bestraft. Und ich glaube, Basel hat gezeigt, dass die komplett darauf scheißen, weil die haben da eine Pyro-Show hingelegt. Absolutes Brett, also wirklich richtig, das hat richtig Spaß gemacht, dieses Spektakel da anzugucken. Und ich glaube, Basel ist dann relativ egal, ob die dann im nächsten Spiel bestraft werden, denn dann wird es einfach nochmal so aussehen. Und letztlich zeigt man diesen Verantwortlichen, ja, dass diese Art der Strafen ja einfach sinnlos sind. Was ich noch ganz interessant fand, bin ich mal auf deine Meinung gespannt, es war noch eine andere Dortmunder Besatzung da, die saßen gegenüber und das Stadion, das ist ja akustisch jetzt, ist nicht das beste Stadion, sagen wir es mal so, und die fanden zum Beispiel die Heimkurve ja jetzt so mittel, also auf jeden Fall nicht so gut, es kam nicht so viel an und das kann ich halt für den Haupttribünenplatz überhaupt nicht sagen, weil die singen mich ja quasi an. Also ich habe ja einen viel frontaleren Blick darauf. Dafür fand ich bei mir Basel halt nicht so gut, wie die wiederum Basel fanden. Wobei Basel letztlich auch einen richtig guten Gesamtauftritt hatte. Weißt du, ich meine, was ist denn, wenn die da jetzt mal so ein neues Stadion hätten?
Ach nee, ich finde das geil. Ich bin richtig froh, weil ich in Zürich, wenn ich in Zürich im Stadion bin, klar, das zieht wie Hechtsuppe und ist auch nicht akustisch geil. Aber ich weiß genau, ich bin hier letztlich und das ist das Stadion, das gehört zu Zürich. Und da, also wenn die jetzt auch noch so eine 0815 Einheitsbrei-Arena bekommen, das ist doch mega kacke. Also auch wenn das dann noch so, die Kurve ist doch schon gut, ist doch geil da.
Ja, letztlich hat es auch Spaß gemacht. Also ist ein Spiel, was man sich immer geben kann. Ist leider 0-0 ausgegangen, wäre wahrscheinlich noch ein Tacken emotionaler gewesen, aber du gehst aus dem Stadion raus, fährst nach Hause und bist einfach zufrieden.
Ja, ja, absolut, glaube ich sofort. Ich kann mich daran erinnern, Basel gegen Zürich haben wir ja auch schon gemeinsam vor anderthalb Jahren gesehen. Damals ging es um die Meisterschaft. Jetzt sieht es da ein bisschen anders aus gerade. Ne? Ich habe jetzt nur noch mal wieder. Ich muss auch erstmal sagen, ich war überrascht, dass die in der Schweiz jetzt auch schon Mitte Januar wieder spielen. Ich dachte, das ist noch ist irgendwie die Winterpause länger, aber ist gar nicht mehr. Die haben auch mittlerweile ihren Spielplan so aufgebläht, dass die in der Schweiz im Januar spielen müssen, wa?
Ja, ich hätte auch gesagt, dass gerade Januar so ein Monat ist in der Schweiz, wo sich der Schweizer in Ruhe anguckt, was Simon Ammann so macht auf der Schanze. Aber bevor wir jetzt uns wieder über Skispringen streiten, Tim, du warst auch unterwegs, nimm uns gerne mit.
Bei mir ging es auch rund. Ich war nämlich beim Derby in Funchal am Wochenende. Ich bin ja, wie eingangs erwähnt, gerade, ja, nennen wir das Kind beim Namen, im Urlaub auf der Blumeninsel hier und habe mir ein paar Wanderrouten rausgesucht und habe gedacht, am Wochenende wird ja auch noch Fußball reinpassen. Ist nicht ganz zufällig, dass hier das Funchal-Derby stattgefunden hat. Ist nämlich wahrscheinlich so das Beste, was hier gerade geht. Denn beide Vereine aus Funchal, beziehungsweise die beiden großen, Maritimo und National, spielen ja nur noch in der zweiten Liga. Beide mit Erstligageschichte. Und was mir gar nicht so ganz klar war, als ich so ein bisschen auf die Recherche gegangen bin, im Grunde gibt es ja sogar drei Vereine mit Uniao, die in Madeira ja einen kleinen Namen haben. Aber Uniao hat seit Jahren, glaube ich, nicht mehr ganz oben mitgespielt und sind jetzt, wenn ich mich nicht ganz vertue, sogar in die fünfte Liga oder so abgesackt. Naja, in jedem Fall habe ich mich dann darauf gefreut, dass quasi am Sonntag hier Maritimo gegen National gespielt hat. Ich habe vorher auch noch ein bisschen was anderes gesehen. Also ich war am Samstagabend bei Sporting de Madeira, Campo de Adelino ist zu empfehlen, da war ein Top-Ground. Am Sonntag vor dem Derby haben wir dann noch ein anderes Spiel in Camara de Lobos geguckt. Das war jetzt nicht so ganz geil. Aber das Derby selber war ausverkauft ein paar Tage vorher, hat mich auch überrascht. Ich hatte Gott sei Dank mich im Vorfeld um eine Zutrittsmöglichkeit gekümmert und die dann auch am Spieltag sehr gut umzusetzen war. Ich sag mal so, also wenn man da auf die Idee kommen sollte, in irgendeiner Weise sich einladen zu lassen, dann ist diese Einladung quasi für alle, die diese E-Mail auch haben, gültig. Das ist schon mal eine ganz gute Praxis bei der Akkreditierung, die es so bei CS Maritimo gibt. Zum Spiel selber. Also wie gesagt, Stadtderby der beiden größeren Vereine aus Funchal, ausverkauft, 8000 Leute waren da. Ja, also ich hatte mit dem einen oder anderen geschrieben, der sagte auch, da ist jetzt an Fan, an Ultrakulturen nicht viel vorhanden. Das stimmt, da gibt's auch nicht viel zu erzählen. Aber es war eine brachial laute Stimmung durchgehend im Stadion. Das war schon krass. Also es herrschte schon ein bisschen, wie nennt man das? So Karnevals-Volksfeststimmung. Und die Portugiesen sind da natürlich auch schnell Sanges und Feier, schnell bei Gesang und Feier quasi dabei, sodass auch durchgehend alle Tribünen aufgestanden sind, mitgeklatscht haben, mitgesungen haben und da dann halt auch für eine gute, solide Grundatmosphäre gesorgt haben. Also so rein gesangstechnisch kam da nicht viel. Also bei Maritimo selber gab es quasi eine Kurve oder einen Block mit aktiven Fans, die so wirkt zumindest auf der einen Hintertorseite in der Ecke. Dann gab es noch eine zweite Kurve, die quasi auf der anderen Seite war. Die einen haben quasi ganz viel mit Instrumenten gearbeitet, die anderen haben eher ein bisschen geklatscht und hatten auch hier und da mal einen Blinker an. Aber im Grunde hat das ganze Stadion über 90 Minuten irgendwelche Varianten von Rivers of Babylon gesungen. Und und Highlight im Gästeblock war eigentlich, dass da auf DJ Öpsi Hey Baby gesungen wurde. Das war so, und viel mehr Lieder hatten die quasi auch nicht am Start. Das war eigentlich immer das Gleiche. War ganz laut, war gut was los. Spiel war bombastisch. Also das Fußballspiel hat richtig Bock gemacht. Dazu muss ich, glaube ich, ganz kurz mal eben in die Tabelle gehen. Es war Dritter gegen Vierter. Die ersten zwei steigen direkt auf. Der Dritte kommt in irgendeinen Playoff. Also Maritimo hat das Ding gewonnen mit zwei Traumtoren in der Anfangsphase oder in der ersten Halbzeit. Und National hat dann irgendwann so 70. einen Anschlusstreffer gemacht, weshalb dann richtig Feuer drin war. Die haben den Rasen da umgepflügt. Also es war ein richtig geiles Spiel. Tribünen waren allesamt voll mit im Spiel. Und dann gab es in der Nachspielzeit eine Situation, dass National irgendwie den Ball im Strafraum hatte. Wir hatten von unseren Plätzen aus schon das Gefühl, der war schon hinter der Linie, aber war er scheinbar nicht. Ich weiß nicht, ob es eine Torlinientechnik gab oder sowas alles. Auf jeden Fall wurde der Ball irgendwie rausgeschlagen. Der Konter lief. Mit dem Konter macht Maritimo das 3-1 und dann brachen alle Dämme. Also das war schon geil, hat richtig Bock gemacht, gutes Fußballspiel. Aber wie gesagt, es gibt jetzt nicht so die Kurven, die man jetzt da groß erwähnen kann, die Bock gemacht haben. Im Gästeblock beispielsweise auch hing nur eine einzige
ja, ich will noch nicht mal sagen Zaunfahne, sondern echt so eine Art Tapete, wo übersetzt drauf stand, Funchal ist oder bleibt schwarz-weiß. Ich denke, ja, das, also so ungefähr hätte es wahrscheinlich sich auch bei FIFA oder bei Fußballmanager die AI ausgedacht, dass so eine Zaunfahne bei National aussehen könnte. Ja, so, also ungefähr war es ja. Ansonsten ist das Surrounding ganz geil, weil man quasi so die Berge von Madeira noch von innerhalb des Stadions außen sehen kann. Ja, Funchal selber oder auch die Insel hier, ja, natürlich krass hügelig. Sehr, sehr schön, aber ist ja hier kein Reisepodcast, von daher darauf will ich gar nicht groß eingehen. Unterm Strich hat sich auf jeden Fall ja gelohnt, das Spiel so zu machen. Ich glaube, besser wäre es nur gewesen, wenn jetzt hier auf der Insel einer der großen Vereine mit Fanszene gespielt hätten. Das ist ja aktuell nicht dabei, in der zweiten Liga spielen und ja, und da jetzt gerade keiner der Großen zu Gast ist, ich weiß nicht, wie es im Pokal aussieht. Aber war ja jetzt eh keine Reise, die vordergründig wegen des Fußballs war, sondern so ein bisschen zum Wärme genießen. Wie gesagt, ich sitze jetzt hier noch ein paar Tage bei 20, 22 Grad rum und ja, bin dann ab Freitag wieder im kalten Deutschland.
Ja, und genau an dieser Stelle hat Tims Aufnahmegerät aufgehört aufzuzeichnen, was uns erst am nächsten Tag aufgefallen ist. Ist aber nur bedingt tragisch, weil wir einfach nur noch erzählt haben, dass Werder Bremen auch mal auf Madeira gespielt hat, als die beiden Clubs noch ein bisschen erfolgreicher war. Was ja für die Größe dieser Insel schon beachtlich ist, wenn sich da ein Verein für den UEFA Cup qualifiziert. Oder was es auch damals immer für ein europäischer Wettbewerb war. Ansonsten gab es von Tim zum Ende des Podcasts noch einen Gruß an eine Person, die mit 25 Jahren den 100. Länderpunkt eingetütet hat, gerade in Afrika. Von mir auch Glückwünsche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Diesmal mache ich einen Deckel drauf und ich wünsche euch eine schöne Woche. Freitag gibt es Aufruhr, vermutlich erst ein bisschen später gegen Nachmittag. Und ansonsten hören wir uns in der nächsten Woche hier wieder. Bleibt gesund, wir hören uns. Macht's gut. Ciao.